Sehr cool, dass der David mich ankündigt. Wenn ich mich richtig erinnere, war er in der Kinderstunde bei mir, im Teenie-Kreis auch. Und da sage ich immer wieder zu den Kindern, irgendwann wird es mal so sein, dass ihr da oben steht und irgendwas macht, Predigt oder Einleitung. Und jetzt steht der David da. Das ist schon sehr stark. Das freut mich. Ich möchte euch alle begrüßen. Da war ein Frosch im Hals. Mein Name ist Markus Scheck und ich darf euch heute die Botschaft bringen. Gestern am Frühstückstisch haben wir eine neue Marmelade aufgemacht. Brombeer-Banane. Waren wir ein bisschen skeptisch, ob das wohl gut ist. Brombeer-Banane haben wir noch nie gehabt. Aber da habe ich gesagt, das ist von der Tante Elfriede und die macht richtig gute Marmelade. Und da haben wir wirklich probiert und es war natürlich perfekt, was die mal wieder kreiert hat. Und dann sind wir drauf gekommen, die macht eigentlich schon seit einem halben Jahrhundert, macht die schon Marmelade. Mindestens, die ist jetzt schon 80, glaube ich. Wie gut die das jetzt hingekriegt hat. Na, ich dachte, wow, so ist das vielleicht in unserem Christenleben auch. Wir sollen ja zur vollen Mannesreife und zur vollen Frauenreife herangelangen. Das so, wie das Gott gefällt. Und da braucht es vielleicht einfach auch Zeit. So wie die Tante Elfriede 50 Jahre gebraucht hat für dieses perfekte Marmelade. So formt auch Gott bei uns ein Herz. Nicht in einem Tag. Er verwandelt es vielleicht, aber wir veredeln es oder er veredelt es von Tag zu Tag, Jahr für Jahr. Und auf einmal sind 50 Jahre rum. Das ist eigentlich irre, gell? Wenn man sich das vorstellt. Okay, nur so zur Einleitung. Und dass ich ein bisschen mein Lampenfieber wegkriege, habe ich das euch jetzt erzählt. Eigentlich geht es heute weiter in Markus 10. Markus 10, ihr könnt mal aufschlagen, die Verse 13 bis 31. Ich mache eigentlich da weiter, wo der Andreas aufgehört hat. Das, was der Andreas predigt hat, ging es ja um Ehe, Scheidung, was Jesus dazu sagte und war ja wirklich auch ein ernstes Thema. Und wie das doch so schnell geht, wenn Jesus irgendwo auftaucht, dann kommen auf einmal Menschen auf ihn zu und dann ändert sich auf einmal manchmal die Atmosphäre, manchmal ändert sich das Thema. Und so kommen wir jetzt von diesem sehr ernsten Thema über Ehescheidung, begegnen jetzt auf einmal Jesus die Kinder. Und ich möchte heute einfach mal diesen Text vorlesen. Das ist ein bisschen längerer Text, aber ich habe irgendwie die Macht, das passt einfach gut zusammen. Ich lese von Markus 10 ab Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Petrus begann und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste waren Letzte und Letzte Erste sein. Manchmal frage ich mich, was Jesus wohl für ein Mensch war. Er kam einfach mit allem zurecht, was ihm entgegenkam. Seien es Pharisäer, die ihn in das Licht führen wollten oder ihn prüfen wollten, seine Schriftgelehrte. Oder wie jetzt heute, da kamen die Kinder. Und Jesus hat immer das richtige Gespür, er hat immer das richtige Wort und die richtige und wichtige Geste, die getan oder die gebracht werden sollen. Und so ist es auch heute mit dieser, wenn wir mal anfangen mit der Begegnung mit den Kindern. Wenn wir das sehen, wie Jesus den Kindern begegnet, so dürfen wir auch erkennen, wie Jesus auch uns begegnet. Oder wie sehr Jesus es liebt, dir zu begegnen. Oder wenn du ihn suchst. Und wenn die, bei mir sprach, sie brachten Kinder zu ihm. In andere Übersetzungen stand, und man brachte Kinder zu ihm. Also wer die Kinder gebracht hatte oder haben, wissen wir wahrscheinlich genau, das sind die Eltern, Mütter, Väter, vielleicht auch Oma und Opa. Und es ist ja immer gut oder eigentlich schön zu beobachten, wenn du diesen Kindern, dem Kind der Mutter oder dem Kind des Vaters, etwas Gutes tust und das Kind lächelt, dann guckst du die Mutter an, dann lächelt meistens die Mutter auch oder der Vater. Es ist eine Freude für die Eltern, wenn es den Kindern gut geht. Und so ist es auch irgendwie stark zu sehen, es ist nicht nur, dass Jesus die Kinder sieht, er sieht auch die Eltern. Er sieht auch ihr Herz, dass die Eltern die Kinder zu ihnen bringen. Denn wahrscheinlich war es nicht die Entscheidung von den Kindern, ich weiß es nicht, aber dass dann auf einmal so viele kamen, da haben sich ein paar zusammengetan und die haben gesagt, wir gehen zu Jesus. Also es war ja wirklich dieser Wunsch der Eltern, dass Jesus die Kinder anrührt. Und jetzt ist auch wieder so stark zu sehen, wie die Jünger erstmal damit umgingen. Und so denke ich, da sehe ich mich auch. Die Jünger haben so ein ernstes Thema mit Jesus besprochen. Da ging es über Ehescheidung und die Jünger haben Jesus nochmal genauer gefragt, hey, wie ist das mit der Ehescheidung? Ja, dann hat Jesus das ihnen dargelegt. Und dann kommen da auf einmal Kinder, so eine Horde. Ich weiß nicht, ob sie hergesprungen sind, vielleicht. Und die Jünger haben nichts anderes zu tun, als sagen, hey, wir besprechen hier richtig wichtige Sache. Ja, also, geht mal alle weg. Hey, das passt gerade gar nicht. Weg, weg. Ja. Sie fuhren sie an. Ja, also wahrscheinlich haben sie noch bösere Worte genommen und vielleicht auch ihre Eltern gesagt, hey, was wollt ihr hier? Könnt ihr die Balken nicht hier hinbringen? Sie stören den Herrn. Ja, ganz wahrscheinlich andächtig, wie sie noch gesprochen haben. Und Jesus hat es gesehen, wie er ihnen begegnet ist oder wie sie ihnen begegnet sind. Und er sagt dann einfach, hey, wehrt ihnen nicht. Und dann sprach er zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Und dann macht er daraus gleich wieder ein Bild für die Jünger und auch für alle Umstehenden. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Wie nimmt ein Kind das Reich Gottes auf? Wie, wenn wir das Bild des Kindes ja nehmen sollen, dann ist es ja oft so, dass eigentlich ein Kind das einfach ganz unkompliziert macht. Wenn der Vater etwas sagt, dann tut das Kind es. Oder es ist ganz rückhaltlos. Ja? Sie nehmen das an, was der Vater, die Mutter und hier, was Jesus uns gibt. Jesus sagt, ihr sollt euch von der Sünde abkehren, so ein kindliches Vertrauen, der sagt, ja, ich tue mich von der Sünde abkehren, ich nehme diesen Retter an und ich verlasse mich jetzt auf Herrn und ich habe diesen Vater. Ganz einfach, weil Jesus das lehrt und so wie die Kinder das jetzt annehmen, sollen auch wir das annehmen. Ganz unkompliziert. Nicht so oft hinterfragen, ja, aber und wieso das, sondern einfach dieses Wort, das jetzt auch in der Bibel, die wir die Bibel eigentlich gut kennen und nach der Bibel auch leben wollen und es auch beachten und einhalten wollen, dass wir das einfach so annehmen sollen wie die Kinder. Unkompliziert und rückhaltlos. Und dann, wie er den Kindern begegnete, ich denke, das ist auch ganz cool. Und das finde ich wieder so stark, das hat irgendwie so eine Klasse von Jesus. Er kann vor Pharisäern, der kann vor den Obersten des Volkes reden. Und dann kommen Kinder und er nimmt sich ganz diesen Kindern an. Es ist nicht nur so, dass er sagt, so jetzt stellt euch an die Reihe auf und kommt bitte her, ich lege euch die Hand auf und dann kommt der Nächste. Sondern er nimmt die Kinder zu sich. Er nimmt sie in den Arm, nimmt sie in seine Arme und legte die Hände auf sie und segnete sie. Das ist schon ein schönes Bild. Und das ist auch ein Bild, wie wir unseren Kindern begegnen sollen. Und das kann ich eigentlich uns Vätern und uns Müttern einfach nur zusagen, dass wenn dein Kind aus dem Haus geht, morgens in Schule, dass er ihnen die Hände auflegt, und sie segnet. Dass es, so wie Jesus die Kinder segnen soll, so auch wir tun sollen. Ich weiß noch, wie Elke, meine Frau, das damals, der Große war schon aus dem Haus, beim Noah auf einmal machte. Ich kannte das nicht. Und er ging aus dem Haus, ich war gerade daheim und sie segnete ihn. Für mich war das ganz ungewohnt, weil ich das gar nicht kannte. Aber es war richtig, das war schön, das war gut. Und seitdem haben wir das täglich und machen wir auch immer, oder mache ich auch immer noch, auch wenn mein Teenager das manchmal vielleicht nicht so will oder was weiß ich. Aber ich lege ihm irgendwie immer die Hände auf. Meistens schaffe ich nur die Schulter, weil er schon wieder fort ist, weil er schneller ist wie ich. Aber ich will ihn segnen. Ich will das Gute über ihn aussprechen. Ich will ihn unter Gottes Schutz legen. Und das ist das, was wir als Väter und Mütter einfach auch tun dürfen, sollen. Diese väterliche Kompetenz, oder mir fällt das andere Wort, wir haben diese Vollmacht über unsere Kinder. Eine Zeit lang, solange sie bei uns im Haus sind. Ihnen im Namen Jesu Segen zuzusprechen, Gutes zuzusprechen. Und da kann Opa und Oma natürlich das genauso weiter fortführen. Und ist so ein gutes Bild, das Jesus uns da zeigt, erlegt. Er hat sie nicht nur so geschwind angetatschelt, sondern er hat sie richtig in den Arm genommen. Er hat sie drückt und hat sie wahrscheinlich in die Augen geguckt und hat ihnen gezeigt, dass sie wertvoll sind, wichtig sind. Und das ist auch etwas, was wir unseren Kindern rüberbringen sollen. Du bist mir wichtig. Du bist mir wertvoll. Auch wenn er manchmal stachelig ist und eisig, trotzdem diesen Segen aussprechen. Und dann, dass wir da wirklich das, was wir tun können, in unsere Kinder hineinlegen. Wir wissen, wir können da doch manchmal so wenig tun. Irgendwann sind sie so alt, dann haben sie ihren eigenen Kopf und manchmal denkst du, das, was du sagst, kommt gar nicht mehr an. Aber diesen Segen, den kannst du reinlegen. Sie Gott anbefehlen. Gott hat einen Plan mit unseren Teenagern, mit unseren Kindern, mit unseren jungen Erwachsenen. Sie sind nicht verloren, nur weil sie im Haus vielleicht woanders dann mal hingehen. Oder vielleicht, weil sie manchmal andere Wege gehen, die wir nicht gut finden. Was zwar dann schwierig ist für uns, aber wir dürfen wissen, Gott hält sie in seiner Hand. Ihm entgeht da nichts. Und als die Kinder dann weggingen, die Eltern mit ihnen gingen, und ich glaube, die Eltern gingen genauso gesegnet heim wie die Kinder. Da ging Jesus auf den Weg hinaus und dann kommt schon der Nächste. Und da lief einer herbei. Also, so wie ich es lese, ist er richtig gesprungen, zielstrebig, durch die Menge durch, Jesus im Visier. Und wenn er, wo er vor Jesus war, hat er nicht nur ihn angesprochen, sondern ging gleich auf die Knie und sagte: Guter Lehrer. Oder andere Übersetzungen: Meister, guter Meister. Und diese Frage, die dieser junge Mann stellt, die stellten viele Jesus, auch Pharisäer, auch Schriftgelehrte: Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Das ist so eine Frage, die ihnen unter den Nägeln brannte. Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Und dann ist ganz interessant, wie Jesus erstmal antwortet, weil er spricht ihn ja an als guter Lehrer. Und Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Das Problem von diesem Jüngling war erstmal das, er hat Jesus nicht als diesen Gottessohn erkannt oder gesehen. Er hat ihn nur als einen guten Lehrer, als einen Meister gesehen, der gut reden und der vollmächtig reden konnte. Er sah in ihm nicht diesen Herrn und Meister. Er sah in ihm nicht Gottes Sohn. Denn wenn das nämlich so gewesen wäre, Jesus ist ja Gott. Er ist Gottes Sohn. Also Jesus ist gut. So wie Gott gut ist, wie der Heilige Geist gut ist. Alle drei sind ja Gott. Aber zu ihm sagt er: Was nennst du mich gut? Der du mich nur als Meister siehst oder als guter Lehrer, der ich dir nur etwas sagen soll, was du hören willst. Und wenn ich nicht mehr da bin, kommt der Nächste und er fragt stehen. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das auch erkennen. Welches Bild hast du von Jesus? Wer ist Jesus für dich? Ist er nur ein guter Gelehrter, nur einer, der vor 2000 Jahren mal klug und gescheit geredet hat? Oder siehst du ihn als Gottes Sohn, als fleischgewordener Mensch hier auf der Erde, der von Gott gesandt ist, um uns zu erlösen? Oder haben wir dieses Problem wie dieser Jünger, wie dieser Jüngling? Er hat ja keinen Namen. Und dann sagte ihm diese Gebote auf, die er ja eigentlich schon weiß. Jesus hat es irgendwie gesehen. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, und ich glaube, auf diesen Punkt hat dieser Jüngling gewartet: Jetzt präsentiere ich ihm und auch diesem Volk, das um mich ist, meine Rechtschaffenheit. Ja? Er aber sagte: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb. Ist auch cool. Er blickte ihn an und gewann ihn lieb. Und ich glaube, wenn wir weiterlesen, ich glaube, er hat sich gefreut, mit ihm den Weg zu gehen, weiterzugehen. Er hätte sich gefreut, wenn er es geschafft hätte, ihn als Erlöser zu sehen. Und jetzt das muss ich jetzt vielleicht noch weiter sagen, Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt oder niedergeschlagen, finster, denn er hatte viele Güter. Denn er ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Der Jüngling hat nicht einmal noch ein Wort gesagt. Der ging einfach. Der war eigentlich im Mark erschüttert. Weil das, auf was er seine Hoffnung setzte, war eigentlich so ein Zweifelheiß. Er war erstens rechtschaffen. Ich glaube, jeder von uns wünscht sich so einen Sohn. Und das Zweite, es war auch ein gesegneter Mann. Er hatte viele Güter, er war reich. Und in dieser Kultur damals war das ja auch, sie hatten alle dieses Bild von Abraham. Abraham war reich, er wurde reicher und er war total reich zum Schluss. Isaac, der gleiche, sein Sohn, der war so reich, der hatte vieles, der hatte fast keinen Platz mehr, sich auszubreiten. Oder seine Söhne, ja, Jakob und Esau. Irgendwann waren sie mal zusammen und was hieß es? Das Land konnte sie nicht ertragen, weil ihre Habe so groß war. Sie waren gesegnet von Gott. Und so musste doch, Esau ging ins Gebirge nach Edom. Ja, und da heißt es ja dann, Esau, das ist Edom. Und da haben sie sich getrennt. Es war in diesem Volk eine Sache, wenn du reich und wenn es dir gut geht, dann bist du gesegnet von Gott. Dann hast du Gunst bei Gott gefunden. Und das ist vielleicht auch dieses Denken, was der Jüngling hatte. Und wenn wir jetzt dann weiterlesen, was die Jünger ja, wie die ja reagieren dann. Aber er ging ja erstmal weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Das hat ihr Denken überhaupt nicht gepasst, dass da Jesus sagt, das ist ein Problem. Diese Güter, das ist ja das Problem dieser Güter, dieses Geldes, dieser Macht oder diese Felder oder Äcker oder Wohlstand, den du hast. Das Problem ist, dass du dein Herz darauf richtest. Die Treue deines Herzens ist darauf gerichtet, mehr und größer und besser zu sein. Du bist eigentlich von diesem Verlangen getrieben, immer mehr zu haben. Und deshalb bist du nicht offen für, ist dein Herz nicht bereit, eine göttliche Wahrheit anzunehmen. Es ist auch, wenn wir mal dieses Bild von Lots Frau nehmen, kennt ihr Lots Frau? Die Engel schafften Lot und seine Frau raus aus Sodom und Gomorra, weil Gott hatte beschlossen, es zu vernichten. Es war ein abartiges, hässliches und dreckiges Volk, voller Abschaum. Und Lot lebte mit seiner Frau darin, was ich immer als sehr, denke ich, was hat er da drin gesucht? Was hat er da gesehen? Es heißt ja, Lot quälte seine Seele täglich, weil er bei der Sodomer da wohnte. Auf jeden Fall, die gingen raus aus Sodom, weil Gott es vernichten wollte. Und der Engel sagte was zu den Zweien? Geht einfach weiter und schaut nicht zurück. Und was machte Lots Frau? Sie hat diesen Blick nicht weggekriegt von diesem Land. Sie schaute um. Und sie wurde zur Salzsäule. Sie hat es nicht können. Sie konnte ihr Herz nicht nur auf das Neue, auf das, was ihr vom Engel gesagt wurde, konnte sie nicht annehmen, konnte sie nicht gehorchen. Weil da war etwas anderes in ihr. Und deshalb ist es ganz wichtig, prüfe dein Herz, was ist in dir drin. Weil wir wissen alle, es ist nicht der Reichtum im Grunde. Es ist nicht eure Habe, euren Erfolg, der das Problem ist. Es ist das Problem, dass euer Herz darauf gerichtet ist. Weil wenn du nun reich bist und eine große Habe hast, dann ist es auf einmal dann, wenn du das in Gottes Augen siehst, ein Segen. Und du kannst dieses Gut, das du da hast, auch dazu benutzen, Gutes zu tun, Dinge zu unterstützen. Ist dir auch gut gehen lassen, weil Gott hat es auch wirklich auch geschenkt, dass du das gesagt hast. Aber dann ist es ein ganz anderes Annehmen, wie ich krall mich an meinem Besitz fest, an meinem Vermögen, und das ist meine Sicherheit. Aber wenn ich dieses Vermögen und diese Sicherheit Gott anbefehle und es aus Gottes Hand nehme und es ihm zur Verfügung stelle oder damit auch walte und werke und es einsetze, dann ist das was ganz anderes. Dann hast du aber dein Herz gereinigt, weil du nicht auf dein Reichtum vertraust, sondern auf Gott vertraust. Aber du benutzt jetzt dein Reichtum, um Gutes zu tun. Es ist nicht der Reichtum des Böse. Dass man sich da, dass man jetzt rumguckt, oh, wer ist reich? Reich, böse, ich bin arm, gut. Nein, das ist ganz falsch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unser Herz prüfen. Denn das ist das, was Jesus dann ja auch weiter sagt. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Diese Antwort haben sie eigentlich vorher schon gekriegt mit den Kindern. Es ist nicht schwer, in das Reich Gottes hineinzukommen. Das Problem ist nur, dass du es einfach unkompliziert und rückhaltlos annehmen sollst. Einfach annehmen sollst. Es ist ganz einfach, Jesus Christus nachzufolgen. Theoretisch. Was dir am Weg ist manchmal, oder ist, dein Herz oder das, worauf du dein Herz gelegt hast. Ich habe mal einen anderen Satzbau gelesen. Das Herz ist im Besitz deines Schatzes. Versteht ihr? Das Herz ist im Besitz deines Schatzes. Jetzt frage ich dich, was ist dein Schatz? Was ist dein Schatz? Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Wer kann dann errettet werden? Es ist schon ein Problem, das Vermögen, unser Geld, unser Vertrauen, das wir darauf erlegen, ist ein Problem. Das müsst ihr echt erkennen als etwas, was so einen Sog hat. Mehr zu haben, mehr Erfolg, mehr zu bekommen, immer mehr. Und du trachtest auf einmal dein Herz nur noch auf das. Obwohl du eigentlich diese Kraft Gottes kennst und auch diese Erlösung. Aber es kann dich wieder so wegdriften. Und dazu brauchen wir, und da brauchen wir uns nichts vormachen. Menschlich gesehen ist es unmöglich. Denn das ist ein Drive, den da ausgeht. Dieses Vermögen, diese Dinge, die du dir anschaffen kannst, diese Kleider, die du dir anziehen kannst, endlich diese Schuhe zu kaufen, die dir vorher immer zu teuer waren und jetzt ganz möglich ist. Darauf kannst du irgendwann dein Herz drauf setzen. Und manchmal bildest du dir das sogar was ein, wenn da so irgendein Label drauf ist, ja? Wo jeder weiß, oh, das ist teuer gewesen. Bei Gott ist es aber möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Das müssen wir uns heute vielleicht irgendwie hoch hinschreibe oder irgendwo daheim aufschreibe. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Auch wenn du dich selber manchmal als vollkommen irgendwie verloren fühlst oder getrieben fühlst oder verwirrt fühlst, bring diese Sache Gott und er wird es ordnen. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Petrus, der hat gut aufgepasst wieder. Da hat sich gleich seine Gedanken gemacht und ist dann zu Jesus gekommen und hat eigentlich für die Jünger gesprochen. Petrus begann und sagte zu ihm: Siehe. Er hat ihn darauf aufmerksam gemacht: Hey, Jesus, guck mal. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und dann sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Alles, was du in den Dienst für Gott investierst, alles wird dir vergolden, ist hier. Alles dient dir zum Segen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Teenie-Kreis machst, samstags, freitags, dann verlässt Helen ihren Mann. Dave ist mit seiner Horde allein. Horde, liebe Kinder. Und er muss die Helen gehen lassen. Er muss eigentlich diese Opfer bringen. Oder jemand bereitet jedes Mal den Kaffee vor. Das bedeutet, man sollte früher da sein, bevor die Menge kommt. Du lässt immer irgendetwas zurück. Oder du tust was vorbereiten. Obwohl du die ganze Woche schon schaffst, springst du dann wieder auf einmal fort von deiner Familie. Das ist auch etwas, was Mutter und Vater verlassen heißt. Und natürlich dieses Große, ja, was auch viele von euch getan haben, wo wir kennen, dass viele in die Mission gehen. Sie haben ihren Job verlassen, ihre Familien verlassen, sind in ein fremdes Land gegangen, um Gottes Wort zu verkünden. Sie haben alles verlassen. Und Gott und Jesus sagt hier, da ist niemand, der das gemacht hat, dem ich nicht vergelten werde. Und da muss man auch aufpassen, dass wir dann nicht denken, weil er sagt es ja dann, um des Evangeliums willen, in Abvers 30, der hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Ich denke, wir müssen von diesem Denken weg, dass wir jetzt unbedingt schnell einen Ausgleich brauchen. Ja? Helen investiert 2-3 Stunden in den Teenie-Kreis, deshalb will sie ein besonderer Segen, wenn sie wieder heimgeht. Ja? Sondern es ist eher so, dass wir etwas unendlich Besseres bekommen, ersetzt bekommen. Wie die Zeit, die wir vielleicht jetzt mit unserem Mann, mit unserer Frau, mit unserer Familie verbracht hätten. Es wird etwas, wir bekommen etwas geschenkt, das unendlich besser ist. Wir dürfen auch von Christus lernen und ihm nachzufolgen. Und diese Nachfolge und dieses Entbehren, eben dieses, ich investiere mich, ich verlasse jemand oder ich investiere Zeit und gebe diese Zeit nicht meiner Familie. Dieses Versprechen haben wir, dass Gott es uns mit etwas unendlich Besserem ersetzt. Was er für unendlich besser entscheidet. Manchmal fühlen wir uns da ein bisschen verloren, verlassen. Ja? Manchmal ist genau an diesem Freitag, jetzt bleiben wir mal bei diesem Termin, genau da ist jetzt eigentlich ein guter Termin oder da könnte man hingehen und jetzt musst du da fortspringen. Ja, gibt auch manchmal Stress und solche Ungereimtheiten dann in der Ehe oder mit deinem Ehepartner oder deiner Familie, die sich ärgern. Ja, du bist die ganze Woche fort und jetzt springst du schon wieder weg. Aber diese Spannung wird jeder, der im Reich Gottes arbeitet, haben. Weil das ist ja, wir werden vieles wieder bekommen. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker unter Verfolgung. Es wird immer diese Mischung da sein. Du hast diese Verheißung. Auf der anderen Seite hast du auch ein bisschen eine gewisse Verfolgung. Bis jetzt ist noch keine öffentliche Verfolgung groß für uns jetzt hier in Deutschland da. Aber doch haben wir immer wieder gewisses Streitpotenzial da, was in der Familie da ist, indem du diesen Dienst tust. Du hast einen Segen, dir ist ein Segen versprochen, aber doch musst du ein gewisses Leiden auf dich nehmen. Oder es ist manchmal auch Traurigkeit oder Trauer da, weil es nicht so läuft, wie du dir vorstellst, obwohl du dich für Gottes Reich einsetzt und ihm dienst und ihm so viel Zeit und Kraft opferst. Und doch geht dein Leben manchmal echt den Bach runter oder passieren Dinge, wo du also echt nicht jetzt braucht hast. Und da ist dann manchmal Trauer und auf der Gegenseite ist doch Herrlichkeit versprochen. In der Trauer. Das ist tatsächlich möglich. Und das ist das, was Jesus da meint, wenn er sagt, wenn wir da etwas um meinetwillen, also um Jesu Willen verlassen, um Jesu Willen uns einsetzen, wenn wir sein Evangelium weitertragen wollen, in die Kinderstunde, in den Teenie-Kreis, in die Männerarbeit, in die Frauenarbeit, in das Technikteam, Lobpreisteam, die immer da sind, wo viel Zeit einfach auch in der Woche oder auch am Sonntagmorgen eigentlich weg ist von einer Familie oder von der Bequemlichkeit oder auch einfach mal nur rumchillen, das setzt du ein für Jesus. Aber er sagt, da ist niemand, den er da vergisst. Und es ist ja, das Erste ist ja, dass er es hier verspricht auf dieser Erde, dass wir da gesegnet werden, dass wir diesen Segen haben, trotz dieser Spannung, die wir aushalten müssen. Aber auch, er verspricht uns auch dieses kommende Zeitalter, das kommen wird, dieses ewige Leben in seiner Gemeinschaft. Das ist der ewige Preis. Das ist das, worauf wir zuarbeiten. Das ist das, worauf wir auch zu leben sollen, dass wir darauf uns freuen. Dass wir manches in unserem Leben hier nicht als so brutal wichtig einstufen. Es gibt Dinge, die sind wichtig und die sind ganz schlimm. Und doch gibt es manchmal Dinge, wo man sagt, ich kann es nicht ändern. Und wir gehen jetzt weiter. Und nicht irgendwo wieder eine Lösung oder irgendwas vorfinden wollen. Weil wir haben ein Versprechen, ein kommendes Zeitalter, das wunderbar ist. Da werden wir bei denen sein, die im Glauben gestorben sind. Da werden wir mit denen in der Gemeinschaft sein, die Jesus lieb hatte und die gestorben sind. Wir werden in dieser Gemeinschaft, in diesem Lobpreis, wir werden diesen Jesus sehen. In diesem Punkt, wo du stirbst oder zack, bist du bei Jesus. Und es wird so herrlich sein und es wird ewig sein. Und diese Freude wird euch nicht genommen werden, nie mehr. Dieses Leben ist manchmal voller Freude. Und so schnell ist es weg. Und dann ist wieder irgendwas passiert und oh, so schwierig. Und dann kommt dieser letzte Satz, wo Jesus jetzt noch dazu sagt, wo wir es so oft gehört haben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Wie ist das gemeint? Ich sehe es so, dass die endgültige Beurteilung unseres Lebens, unseres Schaffens im Gottes Königreich eine andere Beurteilung ist, wie wir Menschen uns beurteilen. Das kann jetzt vielleicht nachher sein oder geht heim. Ihr war erzählt, dass ihr im Gottesdienst war und dann fragt er vielleicht, und wer hat gepredigt? Ah, der Markus hat gepredigt. Ja, oder wer hat Lobpreis gemacht? Achim und Petra. Ja. So Namen, wo jetzt erstmal vorne dran stehen. Aber dass der Amos und der Jaron Technik gemacht haben, dass der Alfred und seine Frau Kaffee gemacht haben, dass eine Horde Kinder draußen, dass die Gottes Wort hören, da ist auch jemand draußen. Das wird meistens unter runtergefallen. Wenige, oder ich auch, wenige. Vielleicht, wenn du Kinder selber Kinder hast, dann fragst du vielleicht noch, wer hat Kinderstunde gemacht. Aber bei Gott ist das hohe Ansehen, nicht dieses hohe Amt, ein Ältestenamt, ein Prediger, einer, der Moderation macht oder der Teenie-Kreis macht, sondern diese äußere Dinge, die wir so gern beurteilen, wo uns so wichtig sind, wo wir auch unseren Stolz herholen, die werden bei Gott anders beurteilt. Da wird diese Treue, diese Reinheit und diese Liebe, die du in diese Arbeit steckst, beurteilt. Also ist es jetzt egal, ob ich jetzt da stehe oder ob der Alfred der Kaffee kocht. Es ist beides, wird bei Gott so beurteilt, wie hängt sein Herz dran? Wie macht er es? Macht er es treu? Macht er es widerwillig? Macht er es, um sich zu profilieren? Oder wirklich um, nee, das ist mein Dienst. Oder die, wo das Klo putzt haben die Woche. Keiner sieht sie. Aber für Gott ist das ganz wichtig. Und das sind die Letzten, wo vielleicht Pia in unserer Gemeinde, manchmal fühlt man sich als der Letzte. Aber wenn du diesen Dienst tust und treu tust, das sieht Gott. Und er wird diesen Dienst genauso beurteilen wie der Lobpreisdienst, wie der Technikdienst, wie Predigtdienst. Da macht er keinen so ein Oh oder so, so ein Ranking. Er schaut die Herzen an, eure Herzen an. Und dann hat es eine ganz andere Wucht auch, was du tust. Oder eine ganz andere Motivation, was du tust. Es ist nicht wichtig, und was du tust, sondern wie du es tust. Und deshalb ist es manchmal auch gar nicht wichtig, der Erste zu sein in einer Gemeinde. Vielleicht hast du dieses Amt oder diese Berufung, es zu sein, dann tu es. Aber manche sind so voller Elan, auch bei uns im Geschäft, die wollen unbedingt eine Position einnehmen, mit allen Mitteln. nur um diesen Position Abteilungsleiter oder Geschäftsleiter oder Assistent der Geschäftsleitung, wie auch immer zu sein. Alles wird daran gesetzt, egal mit welchem Mittel. Ja? Mit viel Ellbogen, aber egal, Hauptsache erreicht. Und das ist genau das, was bei Gott nicht zählt. Bei Gott zählt dein Herz, bei Gott zählt, warum du diese Dinge tust. Und dann ist echt egal, was wir tun. Dann brauchen wir auch nicht, da müssen wir auch hier lernen, anders übereinander zu denken. Nicht der eine höher achte wie der andere. Sondern ihn zu sehen und auch einfach das anzuerkennen. Wow, das ist ein Treuer. Der macht es gut, der macht es lang. Schon Jahre, Jahrzehnte, ein halbes Jahrhundert. Das ist wertvoll bei Gott. Das ist wertvoll. Und es soll auch bei uns wertvoll sein, in unserer Gemeinde, dass wir da anderes Denken bekommen. Die Anerkenner, die das tun, dieses Lob aussprechen. Wenn etwas lobenswert ist, sprecht es aus. Wie, also in meiner Familie wird es nicht so groß gelebt. Oder auch mein Schwiegereltern, da wird nicht gelobt. Das ist schade. Weil es gibt Dinge, die sind wirklich lobenswert. Dinge, die du getan hast, die richtig stark waren. Die dürfen wir auch benennen. Wir haben immer Angst, der erhebt sich dann oder kriegt jetzt einen Höherflug. Lass das seine Sache sein. Deine Sache ist es, wenn du es siehst, zu loben. Und das ist auch das, was Gott einfach tun wird. Und dieses ewige Leben bei Jesus, das wird so wunderbar sein und so herrlich. Und deshalb ist auch gut, in diesem Leben, jetzt hier, wir sind noch nicht dort, dieses Selbstgericht zu halten. Uns immer wieder zu hinterfragen, wie ist unser Herz? Woran hängt unser Herz? Wo holen wir unsere Kraft her? Suchen wir bei Gott, suchen wir bei ihm? Denn da ist wirklich Kraft, da ist Leben. Und er verspricht es dir. Da ist niemand, den er vergisst. Amen.